Ja, wir befinden uns weiterhin in unserer Predigtreihe von den 24 Stunden. Das mag komisch sein, weil eigentlich haben wir doch gesagt, die letzten 24 Stunden sind die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Und ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, dass letzte Woche Ostern war. Aber wir haben gefunden, wir dürfen die Reihe nicht mit Ostern abschliessen, weil ja auch das Leben von Jesus eigentlich nicht mit Ostern abgeschlossen ist. Sondern wir haben ja auch noch Begegnungen gehabt, die uns ganz viel lernen können über diesen Jesus. Und wir werden heute und nächste Woche am Sonntag vor allem mit zwei Personen bzw. Personengruppen noch mal näher anschauen, wo Jesus in seinen ersten 24 Stunden nach der Auferstehung begegnet ist. Heute die Maria aus Magdala. Oder eben, wie sie manchmal auch genannt wird, Maria Magdala. Manchmal ist dann auch Maria Magdalena daraus geworden. Sie hat also wirklich einfach Maria geheissen. Und es ist ein kleines Problem in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, dass wir relativ viele Marias haben, die mit Jesus unterwegs waren. Das war dann so ein Name wie heute Sarah. Darum die Maria aus Magdala. Von der Maria aus Magdala wissen wir ganz viel. Und ganz viel haben wir auch manchmal das Gefühl, dass wir über die Maria aus Magdala wissen. Und so ganz korrekt ist das je nachdem nicht. Ich weiss nicht, wer von euch alle schon mal das ganz bekannte Dan Brown Buch gelesen hat, was unter anderem um Maria geht. Dort ist zum Beispiel eine der bekannten Theorien drin aufgegriffen, dass Maria eine Geliebte von Jesus sei, dass es eigentlich seine Frau sei. Die Bibel gibt es nicht her. Wir wissen nicht, wie genau, ob jetzt Jesus eine Geliebte hatte, aber da nichts davon in der Bibel steht, wahrscheinlich eher nicht. Wir wissen allerdings, dass Maria zu seinem engeren Jüngerkreis gehört hat. Und wir wissen auch, wie sie zu seinem Jüngerkreis dazugekommen ist. Es ist eine Stelle, die beschrieben wird im, ich glaube, Lukas-Evangelium. Simon, kannst du mal, genau, im Lukas-Evangelium. Dort heisst es nämlich, in der folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn. Es waren auch einige Frauen dabei, die Jesus von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chuza, einem Verwalter im Dienst des Herodes. Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Wir wissen also, dass Maria aus Magdala schon relativ früh und relativ lang mit Jesus unterwegs war. Sie war eine von den Frauen, die Jesus geheilt hat. Ihre eigene Heilungsgeschichte wird nicht erzählt. Gewisse gehen davon aus, dass die Sünderin, die Jesus mit ihren Haaren die Füsse wäscht, die Geschichte, vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte, dass das die Maria sei. Auch das wird in der Bibel selber nicht erwähnt. Man kann das so zusammenfügen, aber die Bibel selber gibt es nicht her. Wir wissen allerdings, dass sie mit Jesus unterwegs war. Und hier wird eben auch erwähnt, dass sie mit ihm unterwegs war, weil er sie geheilt hat. Das deutet auch eben darauf an, dass die Maria wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt der Heilung auch nicht irgendwo verheiratet war. Weil eben genau bei Johanna, die verheiratet war, wird gerade erwähnt, sie wird dort nicht ihren Ort als Identitätsmarker angestellt, sondern ihren Mann. Bei Maria können wir davon ausgehen, sie war wahrscheinlich nicht verheiratet, was auch relativ Sinn gemacht hat in dieser Zeit, wenn man gerade so auch psychisch krank war zu dieser Zeit, eben genau so böse Geister, irgendeine Krankheit hatte, dann ist man ziemlich sicher nicht verheiratet worden. Darum können wir davon ausgehen, dass Maria auch viel mehr Freiheiten hatte als andere Frauen in ihrem Alter, die natürlich nicht einfach ihre Männer und Kinder und so können zurücklassen konnten. Und Maria und viele andere wahrscheinlich unverheiratete Frauen hatten das Privileg gehabt. Und wir wissen von verschiedenen anderen Berichten, dass es auch die Frauen waren, die so ein bisschen für die Logistik von dem ganzen Unternehmen zuständig gewesen, dass die Männer etwas zu essen bekommen, dass sie es zu Hause haben, dass ihnen geschaut wird. Dann haben wir noch eine andere Stelle, wo die Maria erwähnt wird. Und das ist vor allem in der ganzen Geschichte rund um die Kreuzigung, wissen wir, dass die Maria eng dabei war. Zum Beispiel war sie bei der Kreuzigung selber dabei. Es wird im Matthäusevangelium erwähnt, es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Also schon hier wieder zwei Marias, darum Maria aus Magdala. Und später haben wir auch eine Stelle auch im Matthäusevangelium, wo davon beschrieben wird, dass Maria auch dabei war, wo sie Jesus zu Grab gelegt haben. Dann legte er Jesus in seine eigene Grabkammer. Die war noch unbenutzt und in den Felsen gehauen. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang zur Grabkammer und ging weg. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und ließen sich gegenüber vom Grab nieder. Die Frauen sind sehr zentral in der ganzen Geschichte rund um die Kreuzigung und um die Auferstehung von Jesus. In allen vier Evangelien sind die Frauen die ersten Zeugen von der Auferstehung. Nur im Lukas wird Maria nicht mit Namen erwähnt. In den anderen drei Evangelien wird sie mit Namen erwähnt. Und im Johannes-Evangelium, der Stelle, die wir heute besonders anschauen, ist sie sogar die einzige Zeugin von der Auferstehung. Den Text haben wir vorhin schon vom Hannes gehört, wo er gelesen hat, wie die Begegnung sich zugetragen hat. Maria ist nämlich an das Grab gekommen und hat gemerkt, es ist leer. Dann hat sie dann auch noch Petrus und Johannes gerufen. Die zwei sind auch gekommen, konnten auch bezeugen, dass das Grab ist leer und sind schnell wieder zurückgegangen. Wahrscheinlich schauen, kann man da irgendetwas machen. Sie sind davon ausgegangen, dass wahrscheinlich Grabschänder das Grab ausgeräumt haben, um wie Jesus nochmal etwas heimzuzahlen. Das war natürlich für sie dann eine grosse Tragödie gewesen, weil gerade so Grabschändung ist eines der schlimmsten Verbrechen, die man der Ehre von einer Person antun kann. Ich glaube, ein bisschen etwas von dem kennen wir auch heute noch. Und Maria sitzt dort vor dem Grab und brüllt. Und wo sie dort sitzt nachher, sie ist die Einzige, die eben nicht fortgegangen ist, sondern die dort geblieben ist am Grab, sieht sie dann auch zwei Engel in diesem Grab innen sitzen. Und nachher sieht sie auch den Gärtner. Beziehungsweise hat sie das Gefühl, dass es der Gärtner ist. Da fragt sie, Frau, warum brühlst du? Wer suchst? Sie sagt, hast du ihn nicht einmal. Sie denkt, vielleicht weiss der Gärtner, wo sie ihren Herr, ihren Meister, ihren Lehrer angetan haben. Und erst, als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, geht ihr gewissermassen ein Licht auf und sie erkennt ihn als den, der er ist. Was sie dann auch bestätigt, indem sie ihn Rabuni nennt, wo man eben übersetzen kann mit Meister oder Lehrer. Der Rabbi, das war der, der eben die Leute gelehrt hat, der sie im Glauben unterrichtet hat, wo die Menschen dann eben mit ihm nahe unterwegs war. Auch das ist ein Hinweis darauf, ein ganz wichtiger Hinweis, dass auch Frauen damals bei Jesus lehren durften. Dass nicht nur Männer dürfen Jesus als Rabbi sehen, sondern auch Frauen. Das ist sehr speziell für Jesus gewesen. Das hat es zu dieser Zeit eigentlich nicht gegeben. Die Maria ist also eine ganz wichtige Zeitzeugin, gerade auch für Frauen wie mir, die heute Morgen hier vorne stehen, die für uns ein Zeichen sind von «Moll, Frauen dürfen lehren von diesem Jesus». Und dürfen er, und das ist auch der Maria einen grossen Teil zu verdanken, das auch verkünden. Weil das, was Maria hier am Schluss macht, ist, dass sie zu den Jüngern geht, im Auftrag von Jesus, und ihnen sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und das ist auch spannend. Im Griechische wird bei diesem Wort, sie verkündete ihnen. Dort wird das Wort gebraucht, Evangelion. Evangelium, die gute Nachricht. Bisher hat nur Jesus Evangelion, Evangelium, die gute Nachricht verkündet. Die Maria ist die Erste, die nicht Jesus ist, die im Auftrag von Jesus darf Evangelium, gute Nachricht verkünden. Die Maria hat also definitiv eine zentrale Stellung in den ganzen Evangelien. Auch wenn es natürlich, weil sie eine Frau ist, gleich immer noch eine kleine Stellung ist. Ich glaube, wir können von der Maria, gerade in dieser Begegnung am Grab, ganz viel lernen. Maria steht am offenen Grab, wo leer ist. Und ich glaube, wir haben immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir in das hineinfühlen können. Auch wir stehen alle mal vor einem offenen Grab. Ein Grab, wo vielleicht eine Freundschaft drinnen begraben ist. Eine Partnerschaft, die nicht so rausgekommen ist, wie wir das gedacht haben. Vielleicht stehen wir auch mal am offenen Grab von einer geliebten Person, die wir verloren haben. Vielleicht stehen wir am offenen Grab von Träumen, Wünschen, Vorstellungen über unser Leben, die sich so nicht erfüllt haben, wie wir gedacht haben. Vielleicht liegt dort in diesem offenen Grab auch manchmal etwas von unserem eigenen Glauben, wo wir merken, das verhebt nicht mehr so, wie es früher verhebt hat. Es gibt mir nicht mehr den gleichen Halt, es gibt mir nicht mehr den gleichen Trost. Ich habe hier etwas verloren. Immer und immer wieder kommen wir in unserem Leben in Momente hinein, wo wir am Grab stehen und nicht weiter wissen, weil wir etwas haben müssen begraben, weil etwas uns weggenommen worden ist, weil wir uns von etwas haben müssen verabschieden. Und ich glaube, das, was Maria macht, ihr erster Instinkt, ist unglaublich wichtig auch für uns heute. Wir lesen, dass sie vor dem Grab stehen geblieben ist und brüllt hat. Die anderen zwei Männer, die sie Bescheid gegeben hat, dass das Grab leer ist, der Petrus und Johannes, die sind sofort gerade in Machi-Modus. Die sind sofort gerade weggesäckelt, die sind schauen, die sind machen. Und Maria bleibt. Und Maria brüllt. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir lernen können, wenn wir vor einem offenen Grab in unserem Leben stehen. Wir dürfen innehalten. Und wir dürfen den Schmerz fühlen, den das bei uns auslöst. Wir dürfen anerkennen, dass es nicht okay ist. Wir dürfen anerkennen, dass es weh tut. Wir dürfen trauern. Wir müssen nicht sofort in Aktionsmodus kommen und sagen, oh ja, jetzt muss ich schauen, dass das wieder klappt und das dort und sowieso und das mache ich noch. Bleib stehen und brüll darüber. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir in unserer Kultur extrem viel Mühe damit haben. Weil unsere Kultur uns immer wieder einredet, dass Brüllen und Emotionen allgemein etwas Negatives ist. Etwas, was man eigentlich unterdrücken sollte. Etwas Privates. Ich glaube, ganz besonders auch Männer leiden extrem unter dem Stereotyp, dass Männer nicht dürfen brüllen, dass Männer nicht dürfen schwach sein. Und ich habe das selber extrem miterlebt, wo ich als Studentin in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, wo wir teilt haben als Studenten mit eritreischen Flüchtlingen. Und es war eine ganz gute Wohngemeinschaft und wir haben ganz viel voneinander lernen und voneinander profitieren. Aber ein so ein Erlebnis, das ich nie, glaube ich, mehr vergessen werde, war von einem Freund, der nebenan gewohnt hat, in der Wohnung nebenan, Johannes. dem sein Vater ist gestorben. Und er ist in Eritrea gestorben. Das heisst, Johannes hat auch fast erst 3 Wochen später von dem Tod erfahren, von seinem eigenen Vater. Und was dann passiert ist, das hat mich so beeindruckt und das hat mir ganz tief zum Nachdenken gegeben. In Eritrea ist es typisch, dass du 12 Tage lang Trauerzeit hast. Und was das bedeutet hat, ist, dass wir einen Gemeinschaftsraum in unserem Studentenwohnheim ist zum Trauerraum für Johannes geworden. Und wir können jetzt denken, wenn wir uns in unserer Kultur das vorstellen würden, denken, dort ist sicher still. Und man wahrscheinlich tut man eine Kerze anzünden. Und man ist für sich und allein. Und es war das Gegenteil von dem. Der Raum war nie leer. Die ganze Gemeinschaft rund um den Johannes, all seine Freunde und Verwandte von weiter weg und von näher sind zusammengekommen, damit er ja in diesen 12 Tagen nie allein ist. Und es ist gegessen worden und es ist gelacht worden und es sind Geschichten erzählt worden. Und am Ende von diesen 12 Tagen hatte ich das Gefühl, ich kenne den Vater vom Johannes. Von all diesen Geschichten, die mir erzählt worden sind, von all diesen Momenten, die wir geteilt haben, durch das, wie ich den Johannes in dieser Zeit selber kennengelernt habe. Und das war so etwas Schönes für mich mitzubekommen und selber auch so etwas, wo ich gemerkt habe, wenn ich auf unser eigenes Trauern oft schaue, wie oft nehmen wir uns die Chance im Trauern, um da hocken und zum Brüllen, zum einfach den Schmerz zu spüren. Wie oft gehen wir einfach weiter? Es war völlig okay, dass wir miteinander gelacht haben und wenn der Johannes angefangen hat zu brüllen, wir alle haben angefangen mit ihm zu brüllen. Und wir mit ihm dort waren. Und ich habe so etwas Eindrückliches gefunden, das dürfen mit meinem Freund teilen dort. Und Teil dürfen von dieser Trauergemeinschaft sein. Maria bleibt hocken am offenen Grab. Sie anerkennt, dass es nicht okay ist und sie brüllt. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Durch ihre Tränen, durch den Tränenschleier, durch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so fest brüllt habt, dass ihr wie das Gefühl habt, ihr habt so ganz verschwommene Augen. Dort fängt sie an erkennen. Vorher mit klarem Blick hat sie nicht gesehen. Aber durch ihre Tränen durch erkennt sie, dass 2 Engel am Grab von Jesus sitzen. Ich glaube, dass Gott uns in unserem Schmerz begegnet. Dass er uns in unserem Schmerz etwas erkennen lässt. Er lässt uns erkennen, was uns wichtig war. Er lässt uns vielleicht auch neue Wege erkennen. Neue Optionen, neue Hilfe, neue Hoffnung. Sie fragt dann die 2 Männer eben auch, wo habt ihr noch angetan, mein Herr? Sie sitzt immer noch am offenen Grab und trauert um das, was sie verloren hat. Während im Hintergrund, oder so stelle ich mir so mal vor, schon Jesus am Wirken ist. Aber ihn erkennt sie nicht. Sie denkt, er ist der Gärtner. Manchmal sind wir so auch in unserem eigenen Zeug drin, dass wir Gott, wenn er auf andere Arten und Weisen kommt, vielleicht auch gerade mitten in unserem Schmerz. Vielleicht auch gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, einen Teil von unserem Glauben verloren zu haben. Wenn wir vor diesem offenen Grab sitzen. Gerade dann ist es manchmal schwierig zu erkennen, dass Gott schon lange am Wirken ist. Und dann kann er uns vor den Augen stehen. Aber weil es unerwartet ist, weil es anders ist als sonst, erkennen wir ihn nicht. Und man hat das Gefühl, es ist der Gärtner. Die gute Nachricht ist, Jesus sagt dann nicht einfach, ja, also, dann halt, dann gehe ich wieder. Warte, bis mich jemand erkennt. sondern was Jesus macht, ist, er spricht uns beim Namen an. Er sagt Maria. Gott spricht dich auch mitten in deinem Schmerz bei deinem Namen an. Er erinnert dich an die Beziehung, die er mit dir hat. Die liebende Beziehung, die aufopfernde Beziehung, die Beziehung, die Hoffnung geben kann. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch Rabuni, das heisst Lehrer. Auch die Maria darf erkennen. Es braucht manchmal den Fingerzeig von Gott. Die Erinnerung von Gott an die Beziehung, wo er uns sagt, manchmal in sehr klaren Worten, manchmal in einem Flüstern, gell, ich bin noch da. Ich bin nicht weg. Ich bin immer noch bei dir. Und meine Liebe zu dir ist nicht Teil von diesem Grab. Das ist Teil von dem, der noch am Leben ist. Und sie darf antworten auf das. Sie darf in der Beziehung antworten. Sie darf die Beziehung erneuern. Jesus bleibt ihr Rabbi. Jesus bleibt ihr Lehrer. Auch wenn es jetzt anders ist wie vorher. In all unseren offenen Gräbern glaube ich, dass Jesus uns immer wieder etwas zeigt, was noch am Leben ist. Beziehung zu ihm. Beziehung, die er zu uns hat. Die Liebe, die er zu uns hat, ist nie Teil von dem, was wir in diesem Grab vermuten. Manchmal hilft es uns, um Sachen zu gehen. Manchmal hilft es uns, um etwas, wo wir tot denkt, hey, wieder ein neues Leben zu geben. Das ist die Weisheit, die wir eben in ihm als Lehrer dürfen lehren. Nicht alles, was tot glaubt, ist tot. Aber was sicher lebt, ist die Liebe von Gott zu dir. Amen.